Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Neurologie-Podcasts der DGN und der jungen Neurologen. Mein Name ist Dieke Vogert, ich bin Oberarzt der Klinik für Neurologie am Albertinenkrankenhaus in Hamburg und mein heutiger Gast ist Professor Tomalla aus dem UKE in Hamburg. Hallo Götz, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich.
Du bist leitender Oberarzt hier am UKE und Professor für Neurologie und auch Leiter der Arbeitsgruppe für klinische Schlaganfallbildgebung oder CSI. Und unser heutiges Thema ist Schlaganfall und insbesondere Akutdiagnostik. Und ich denke, da bist du genau der richtige Ansprechpartner. Du hast zahlreiche Publikationen auf dem Gebiet in den letzten Jahren publiziert, vor allem oder allen voran die Wake-Up-Studie und hast dich ja vor allem beschäftigt mit der, wenn man so will, zeitlichen Eingrenzung der Schlaganfallläsion im MRT, was ja letztlich dazu geführt hat, dass das unklare Zeitfenster jetzt MRT-basiert auch lysiert werden kann nach Zulassungskriterien. Ja, wir wollen zum einen über Bildgebung sprechen, zum anderen auch so ein bisschen über die Schlaganfallversorgung im Allgemeinen. Es gibt ja sehr viele verschiedene Konzepte und Netzwerke, die sich gebildet haben, jetzt über die letzten Jahre auch gerade und wegen der neuen Möglichkeiten der Thrombektomie. Vielleicht können wir einleitend nochmal so zu deiner Person kommen. Vielleicht kannst du nochmal so erzählen, was ist gerade aktuell so los? An was forschst du? Was sind so die aktuellen Themen, mit denen du dich hier beschäftigst?
Ja, hallo Dieke, erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast und gerade zu diesem Thema, über das ich zum einen gerne spreche und mit dem ich mich ja schon seit einer ganzen Weile klinisch und wissenschaftlich beschäftige. Vielleicht ganz kurz nur eine geringe Korrektur. Nach Zulassungskriterien kann man die IV-Lyse tatsächlich noch nicht oder nicht in einem erweiterten oder unbekannten Zeitfenster verwenden. Das ist aber auch egal. Die Leitlinien haben es inzwischen aufgenommen. Ob die Firma Boehringer Ingelheim das jemals die Zulassung ändern wird oder nicht, steht in den Sternen, denke ich. Das sollte uns aber auch egal sein. Die Evidenz ist da und die Leitlinien empfehlen das. Insofern ist jeder, der das macht, damit auf einem ganz sicheren Fundament. Und wenn du fragst, so nach aktuellen Themen, das ist ja zum einen, was die wissenschaftliche Aktivität im Schlaganfallbehandlungsbereich angeht, versuchen wir ja seit einiger Zeit oder sind dabei, eine Studie zur Thrombektomie bei schon bereits großen Schlaganfallläsionen durchzuführen. Die Tension-Studie, auch eine europäische investigator-initiierte Studie durch die EU gefördert, die in inzwischen 8 Ländern stattfindet, wo es darum geht, die Patientinnen und Patienten, bei denen wir nicht sicher sind, ob die Thrombektomie wirklich einen Benefit bringt, nämlich Patienten, die schon großen Infarkt haben, die einzuschließen und randomisiert mit Thrombektomie oder eben nicht zu behandeln. Und die Studie läuft, rekrutiert, ja, ganz okay. Es ist bei jeder Studie immer schwierig und wir hoffen, dass wir in den nächsten 1-2 Jahren da mal zu den ersten Ergebnissen kommen.
Also das sind prinzipiell die Patienten, die bei den großen Thrombektomie-Studien außen vor waren.
Ganz genau, es ist der Aspekt 3 bis 5 und es waren ja alle Studien, hatten, die den Aspekt verwendet haben, Aspekt 6 oder mehr verwendet, außer der Mr. Clean-Studie. Und das sind auch die Patienten, wo man im Zweifel in der Praxis ja steht und sich nicht so richtig sicher ist und überlegt, man ist schon großer Infarkt, will ich nun thrombektomieren oder nicht? Das sind genau die, das ist genau die Frage, die wir damit beantworten möchten.
Okay. Gibt es da schon erste Erkenntnisse? Wie ist da dein Gefühl?
Das ist ja immer schwer zu sagen, es ist halt eine randomisierte Studie und die ist bis in der Auswertung bis zum Ende natürlich verblindet, sodass ich dazu gar nichts sagen kann. Das Einzige, was ich glaube ich, was man schon sagen kann, ist, dass diese Patienten so oder so einen schweren Verlauf nehmen, häufig. Es gibt viele Komplikationen, die Mortalität ist schon hoch, es sind einfach schwer kranke Patienten. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, auch wenn die Thrombektomie sehr effektiv ist, wenn jemand mit einem großen Schlaganfall ankommt, ist die Ausgangslage einfach schwierig.
Also ein bisschen vergleichbar wie mit dem malignen Medianinfarkt und den Studien zur Kraniektomie, ne?
Ja, es geht ein bisschen in die Richtung, das stimmt. Das sind ja auch Patienten, die nicht gesund und munter die Intensivstation verlassen, aber denen man vielleicht das Leben rettet und zumindest ein auch subjektiv lebenswertes Leben ermöglicht im Verlauf.
Okay. DGN-Kongress ist ja jetzt auch schon ein bisschen zurück. Wir hatten länger vor, dieses Gespräch zu führen. Das hatte ich hier so auf meinem Zettel stehen, so Highlights vom Kongress. Weiß nicht, was ist bei dir so hängen geblieben?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ja leider so der kommunikative Aspekt weggefallen ist durch den Online-Kongress, obwohl ich finde, dass die DGN das im Vergleich zu anderen Kongressen schon sehr gut gelöst hat. Das war ein ganz spannendes Format trotzdem. Covid ist natürlich hängen geblieben. Das ist ja auch ein Teil, wo ich selber ein bisschen involviert war, auch wenn ich zugeben muss, dass ich langsam das Thema Covid im Bereich sage, weil ich mir hören mag. Man möge mir das verzeihen, aber
bist du wahrscheinlich nicht der Einzige.
Genau. Richtig spannende, dramatische Neuheiten jetzt im Schlaganfallbereich gab es aus meiner Sicht daher nicht zu hören. Interessante Aspekte sind sicher, ist der Bereich der Blutungen auch immer wieder, wo es natürlich nichts dramatisch Neues gibt, wo wir halt einfach so wenig wissen. Die Verfügbarkeit einer Antagonisierung für die auch für die Xabane jetzt ist sicherlich was in der Praxis eine Rolle spielt und zunehmende Daten zum Wiederbeginn der Antikoagulation nach Hirnblutung, aber so richtig Gamechanger waren meiner Meinung nach nicht dabei.
Okay, vielleicht kommen wir einfach zum ersten Bereich, also Akutdiagnostik ist ja letztlich so, womit jeder Neurologe in seiner Ausbildung vom ersten Tag an konfrontiert wird. Erster Nachtdienst, was mache ich? Wird beim ersten Patient wahrscheinlich gleich der Oberarzt angerufen. Soll ich jetzt ein Zeitfenster machen? Das ist ja so ein bisschen was ich einmal so mit dir durchsprechen wollte. In welchem Fall welche Bildgebung und anhand von Beispielen vielleicht einmal so ein bisschen durchsprechen. Wann macht es Sinn, primär vielleicht gleich ein MRT zu machen, wann macht primär gleich eine erweiterte Bildgebung Sinn, wann reicht vielleicht einfach nur ein CT oder ein CT mit einer CT-Angio. Und ja, vielleicht kann man einfach mal so ein bisschen vielleicht nochmal zu den unterschiedlichen Modalitäten was sagen. Also wir haben das Nativ-CT, das ist ja schon seit Ewigkeiten sozusagen das Standardinstrument, worauf auch ursprünglich die ganze Lyse Studien sozusagen einfach nur den Blutungsausschluss gefordert haben. Und dann konnte man lysieren im Zeitfenster, damals ja noch 3 Stunden. Jetzt hat sich ja eigentlich auch durch die Möglichkeit der Thrombektomie das Arsenal der Bildgebung erweitert und eine Gefäßdarstellung ist ja fast eigentlich bei jedem Patienten der, wo man noch eine Therapieoption sieht, gefordert. Weil auch ein leicht betroffener Patient könnte ja auch einen Großgefäßverschluss haben. Und dann gibt es die CT-Perfusion, wenn man mal beim CT bleibt, wo man dann eine Einschätzung zum Risikogewebe treffen kann. Ja, willst du noch mal kurz was sagen? In welchem Fall macht ihr jetzt oder macht man allgemein eine erweiterte Bildgebung, sei es mit Gefäßdarstellung oder auch mit Perfusionsbildgebung, also multimodale Schlaganfallbildgebung?
Ja, mache ich gerne. Das ist ja ein wichtiges und spannendes Thema, wo ja gerade in den vergangenen 3, 4, 5 Jahren wirklich enorm neue Erkenntnisse durch die klinischen Studien eben gekommen ist. Ich meine, das Konzept der erweiterten Bildgebung haben wir schon lange. Als ich angefangen habe in der Neurologie, ging es genau damit gerade los. Und es hat dann über 15 Jahre gedauert, bis die erste Studie rauskam, die zeigte, dass es tatsächlich klinisch effektiv ist, Patienten im erweiterten Zeitfenster mit Perfusionsbildgebung einzuschließen. Also insofern freut mich das natürlich besonders. Die neuen aktuellen DGN-Leitlinien zum Thema fassen das ja auch wirklich sehr schön zusammen. Und im Grunde ist es, eigentlich ist es ganz einfach. Also man muss halt immer die beiden potenziellen Therapien im Blick haben, Thrombolyse und Thrombektomie. Und es gibt ja Studien, die eine Basis bieten für eine jetzt evidenzbasierte Entscheidung. Und man kann es, glaube ich, einfach sagen, wenn das Zeitfenster bekannt ist und der Patient früh kommt, das bedeutet innerhalb von 4,5 Stunden, dann ist alles ganz einfach. Dann reicht einem ein Nativ-CT aus. Das sagt einem, dass es keine Blutung ist. Es zeigt einem auch, ob ein sehr großer Infarkt vorliegt, der schon demarkiert ist, was da so ein bisschen am Zeitfenster zweifeln lässt. Und dann kann man den Patient lysieren. Dann sollte man auch keine Zeit verlieren mit unnötiger Bildgebung, sondern sich darauf oder kann sich darauf beschränken. Wenn man primär ein MRT gemacht hat, sieht man das Gleiche. Das kann man auch machen, wenn man damit schnell ist. Wichtig ist aber, das hast du ja eben selbst schon gesagt, dass man immer, wenn man eine Perfusionsbehandlung denkt, eine Gefäßdiagnostik mitmachen sollte oder mitmachen muss eigentlich. Also sobald man dran denkt, das ist ein Patient, der könnte von der Lyse profitieren oder vielleicht sogar noch mehr, der braucht eine Gefäßdarstellung. Und die sollte halt dann im Zweifelsfall mit einer schnellen CT-Angio erfolgen, wenn man eine CT macht oder auch im MRT mit der MRT-Angio. Das ist, glaube ich, so das Basisset. Und dann gibt es natürlich die Situation, was ist mit dem Patienten, der später kommt oder mit dem Patienten, wo man das Zeitfenster gar nicht kennt, weil er dann mit Symptomen aufgewacht ist. Und da gibt es sowohl für die IV-Lyse ja jetzt 2 Studien, die in Datenbasis zeigen oder sogar mehr, aber 2, die als Einzelstudien schon signifikant waren, nämlich die Wake-Up-Studie, die im unbekannten Zeitfenster den Nutzen der MRT-Diagnostik zeigt und die australische Extend-Studie, die zeigt eben, dass es mit Perfusionsbildgebung, egal ob MRT oder CT-Perfusion, effektiv ist, im erweiterten oder unbekannten Zeitfenster Patienten für eine Lyse auszuwählen. Und ich glaube, die Kernbotschaft ist, sobald man jenseits eines bekannten kurzen Zeitfensters ist, 4,5 Stunden für die Lyse, 6 Stunden für die Thrombektomie, braucht man eine erweiterte Bildgebung, wenn man nach Studienlage behandeln möchte. Und das heißt, man braucht entweder ein CT mit Perfusion oder ein MRT mit Perfusion oder DVI-Flair-Mismatch.
Kannst du vielleicht noch einmal so ein bisschen eingehen auf die Unterschiede in den verschiedenen Sequenzen jetzt? Zum Beispiel zum einen natürlich MRT, aber auch in der Perfusion. Wir haben ja verschiedene Parameter, die wir erheben. Time to Peak, Mean Transit Time, CBV, CBF. Wo soll ich jetzt drauf gucken, wenn ich jetzt der vielleicht jetzt mal Assistenzarzt bin in einer Klinik, die nicht von einem Neuroradiologen rund um die Uhr hintergründig versorgt ist und man vielleicht selber sich die Bilder erstmal anguckt, bis man dann einen Befund hat? Kann ja auch ein bisschen erstmal vergehen, ist vielleicht an der Uniklinik jetzt nicht das Problem. Da sagt dir ja der Radiologe wahrscheinlich direkt am Telefon, es ist so und so, oder du stehst daneben mit dem Radiologen.
Oder aber, der Neurologe sagt
oder der Neurologe,
dem jungen, unerfahrenen Radiologen. Weiß es.
So rum, genau, ja, wahrscheinlich mit der Zeit. Aber also kannst du vielleicht noch mal einmal so grob erklären, welche Parameter entscheidend sind?
Ja, gerne. Ich glaube, es ist auch tatsächlich wichtig, man kann sich natürlich immer auf den Radiologen verlassen, aber gerade wenn man aktiv und informiert über die Therapie mitentscheiden will, zumindest ein Basisverständnis über die Bildgebung zu haben, selbst wenn wir natürlich als Neurologen nicht unbedingt gleichzeitig Radiologen sein wollen. Ich würde gerne vielleicht noch einmal anfangen, auch ruhig mit dem CT und mit dem, was wir eigentlich sehen wollen. Das Erste ist natürlich, wir müssen eine Blutung ausschließen. Zumindest wenn jemand mit Schlaganfallsymptomen kommt, das geht mit dem Nativ-CT gut und einfach. Ich glaube, das sieht jeder, der ein bisschen mal auf CTs geschaut hat, kann eine Blutung erkennen. Mit der MRT geht es auch sehr gut. Da muss man nur im Zweifelsfall ein bisschen wissen, was man in welchen Sequenzen sieht. Da haben ja die blutungssensitiven Sequenzen sehr geholfen. Gradientenechosequenzen oder SWI, also Susceptibility-Weighted Imaging-Sequenzen, die halt als letztlich auf die Artefakte durch die Eisenbestandteile des Blutes reagieren, wo man Blut einfach schwarz hervorragend sieht. So eine Sequenz sollte man immer dabei haben, wenn man MRT primär macht. Das ist also das Thema Blutung. Das Zweite ist, wir wollen natürlich wissen, ist es ein Infarkt oder nicht, im Zweifelsfall, oder ist es eine Ischämie. Da hilft uns das Nativ-CT leider nicht so richtig weiter. Das ist genau der eine große Nachteil, wo das MRT den riesen Vorteil hat mit der diffusionsgewichteten Bildgebung, wo letztlich jeder Laie, dem man einmal kurz erklärt, was man sieht, die Diffusionsläsion hell aufleuchten sieht. Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Vorteil der MRT bei kleinen Infarkten, bei infratentoriellen Infarkten oder auch bei unsicheren klinischen Situationen, wo man sich nicht sicher ist. Ist das jetzt doch eine Totsche Parese, ist das ein irgendwie metabolisches, komisches Syndrom oder ist es doch ein Schlaganfall mit etwas ungewöhnlicher Symptomatik? Da klärt das MRT es halt einfach auf. Also die DVI muss man sich angucken mit der Frage. Die blutungssensitiven Sequenzen habe ich erwähnt. Es macht totalen Sinn, oder man sollte immer eine Flair- oder T2-gewichtete Bildgebung haben, mit der man nach anderen Pathologien schaut oder eben auch schauen kann nach schon älteren Schlaganfallläsionen. Also wenn ein Das war ja das Thema in der Wake-up-Studie für die Patientenauswahl, wenn die Läsionen, die wir im diffusionsgewichteten Bild sehen, schon eindeutig klar und strahlend hell im Flairbild uns entgegenleuchtet, dann ist die Läsion auf jeden Fall mehrere Stunden alt, mindestens 4 oder 5 Stunden. Und dann kann man im Zweifelsfall auch so eine Angabe über ein Zeitfenster mal hinterfragen, wenn diese Läsionen schon gut demarkiert sind. Die Entsprechung dazu wäre eine klar demarkierte Läsion im Nativ-CT auch.
Wie korreliert das ungefähr mit der DVI-Läsion und dem demarkierten CT? Also man macht ja doch öfter die Erfahrung, dass man irgendwie im CT nichts sieht, DVI, man sieht was. Oder man sieht eigentlich irgendwie Frühzeichen im CT und im MRT sieht man vielleicht so fleckige DVI-Veränderungen. Gibt es da Aussagen zu der zeitlichen Dynamik?
Ja, der Unterschied liegt darin, dass man eine ganz andere Pathologie abbildet. Und die DVI ist eben so empfindlich, weil sie die Zellschwellung abbildet, ohne dass es zu einer Nettowasserzunahme kommt. Das heißt, das ist etwas, was gibt es ja schöne tierexperimentelle Arbeiten, aber auch Beispiele von einzelnen menschlichen Schlaganfällen, die wenige Minuten nach Beginn im MRT lagen. Und dann sieht man die Diffusionsstörung schon, weil es zu einer Umverteilung der Flüssigkeit kommt. Während im CT, genau wie im T2- oder Flair-Bild, man die Netto-Wasserzunahme letztlich sieht, die natürlich kommt mit der Zeit durch das ionische Ödem und durch das vasogene Ödem. Und insofern gibt es so diese Diskrepanz in den ersten paar Stunden. Da sieht man im DVI schon sehr schön und klar die Ischämie. Und im CT sieht man letztlich per Definition oder per Pathophysiologie einfach nichts. Da kann man noch so genau hingucken, da hat man einfach keine Chance. Das ändert sich nach ein paar Stunden so und das ist natürlich ein fließender Übergang. Es gibt nicht den Cut-off nach 3 oder 4 Stunden kippt es, sondern es geht halt langsam schleichend. und aber so, ich würde mal sagen, nach 2 bis 5 Stunden, das ist so dieser so ein Spektrum, da sieht man dann zunehmend doch auch im CT-Bild die Hypodensität, die Schwellung, die Wasserzunahme. Und das ist dann natürlich abhängig wiederum von der Größe. Je größer ein Infarkt ist, desto besser. Und früher sieht man es einfach der Kontrast, der dann stärker ist.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen vom Thema ab, aber ist denn eine DVI-Läsion per Definition nicht mehr reversibel? Man macht ja schon auch bildgebend manchmal man hat ja manchmal ein Bild, wo eine DVI-Läsion weg ist, die vorher noch da war. Ist die dann, hat die sich in Luft aufgelöst? Was ist da passiert?
Das ist eine ganz spannende Frage und konzeptuell wurde das ja, als es neu aufkam mit der Diffusionsbildgebung, immer wieder erwähnt. Prinzipiell, theoretisch sind Diffusionsstörungen reversibel, wenn sie ganz frühzeitig im Prinzip die Perfusion sich normalisiert. Und es gibt schöne Beispiele von Patienten, die meist mit kleineren DVI-Läsionen ganz frühzeitig rekanalisiert sind, wo die DVI-Läsion verschwindet. Manchmal hinterlässt das einen sozusagen Teilschaden, teilneuronalen Schaden, den man dann in einer höher auflösenden Bildgebung auch sehen kann. Aber es gibt offensichtlich auch eine tatsächlich vollständige Reversibilität. Das ist allerdings ein Randphänomen, würde ich mal sagen. Große Läsionen gehen in der Regel nicht weg und wenn, sind es sehr wenige Patienten. Das heißt, für die klinische Praxis kann man eigentlich sagen, das, was wir als DVI-Läsion sehen, ist weitgehend dem Infarkt entsprechend.
Und wenn wir schon bei der DVI sind, es gibt ja nicht nur die eine Diffusionsrichtung, sondern was wir uns immer angucken, ist die ISO B1000 und dann aber auch noch die ADC-Karte. Wo ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist im Prinzip, dass die B1000-Bilder oder B500, B1500, je nachdem, was die Stärke der Diffusionsrichtung ist, das sind halt gewichtete Bilder. Und zusammen mit den nicht diffusionsgewichteten Bildern wird daraus dann der quantitative Diffusionskoeffizient berechnet. Also ein theoretisch echt quantitatives Maß für die Diffusionsstärke in einem Voxel. Das ist dann der ADC, der Apparent Diffusion Coefficient. Und der dann eine Abnahme zeigt. Also rein visuell ist es im ADC ist die Läsion schwarz und im diffusionsgewichteten Bild weiß. Der Vorteil ist, man kann in dieser Berechnung des Diffusionskoeffizienten eben andere Effekte, die T2-Durchscheineffekte, die werden mit rausgerechnet. Man sieht eben manchmal auch so subakute Infarkte, die haben eben noch eine gewisse Helligkeit im diffusionsgewichteten Bild und können einen manchmal irritieren. Da ist es dann gut, wenn man auf das echte ADC-Bild schaut.
Das heißt dann, die ISO B1000 leuchtet zwar noch, aber man sieht auch in der T2, in der Flair jetzt eine große Läsion oder eine durchscheinende Läsion, die man nicht in der ADC sieht.
Ganz genau. Und in dem ADC würde man dann sehen, dass die Diffusion eigentlich schon längst erleichtert ist. Und das, was wir im B1000-Bild sehen, ist eben dieser Mix aus T2-Signalintensität und Diffusionsveränderung.
Und wie ist da so der zeitliche Abstand? Sagt man jetzt, ist das dann 2 Wochen her? Ist das dann 1 Monat alt? Oder ist das vielleicht schon nach einer Woche so? Wann wird eine Läsion sozusagen nicht mehr in der ADC-Karte auffällig bei einem subakuten Schlaganfall?
Ja, das ist die sogenannte Pseudonormalisierung der Diffusion, die man sieht. Das hängt so ein bisschen von der Lokalisation ab. Man sagt meist so nach einigen Tagen ist das, auch das ist so ein schleichender Übergang natürlich, aber nach einer Woche in der Regel findet man keine Diffusionsstörung mehr. Das ist eher so nach 2-3 Tagen. Im Hirnstamm kann das manchmal ein bisschen länger dauern.
Keine Diffusionsstörung mehr in der
ADC. Im ADC, genau. Das heißt, die Diffusionsminderung, die man sieht, die durch Auflösung der Gewebsstrukturen erleichtert sich die Diffusion dann irgendwann und am Ende hat man eben eine Diffusionserleichterung.
Ja. Ja, okay, also im MRT, wie gesagt, kann man ja schon viel früher spezifischer auch den Gewebeschaden im Prinzip abschätzen. Aber genau, wir wollten vorhin nochmal über die verschiedenen CT-Perfusionsbilder sprechen. Also wenn wir jetzt ein multimodales CT gemacht haben bei einem Patienten, der meinetwegen jetzt einen distalen Mediaverschluss hat, auf welche Bilder gucken wir, um jetzt das Mismatch einzuschätzen?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und wichtig, denn wir kriegen ja meist in der Regel so 4 bis 5 oder 6 Perfusionsparameter-Maps aus der Perfusion. Und im Grunde bildet man damit verschiedene Aspekte der Perfusion ab. Du hast ja selbst das Mismatch schon angesprochen. Der Gedanke dahinter ist der, dass man eben in der CT-Perfusion, weil man kein Korrelat für die ADC-Minderung, also für die Diffusionsstörung als vermutet endgültigen Infarkt hat, dass man Perfusionsbilder als Surrogat ranzieht. Das ist konzeptuell grundsätzlich schwierig, weil wir eben eine schwere Perfusionsminderung messen, die sich, auch wenn sie rechtzeitig rekanalisiert, wieder zurückbilden kann. Aber praktisch funktioniert es tatsächlich ganz gut.
Ja, das heißt, könnte, wenn man genau den Moment abpassen würde, wo es gerade aufgetreten ist.
Ja, und da gibt es schon auch praktisch Beispiele. Es gibt Beispiele von schwersten Perversionsminderungen, die schnell rekanalisiert wirklich verschwinden. Also eine echte Normalisierung. Aber in der Praxis bei den meisten Patienten ist es schon so, wenn die Diffusionsstörung die Perfusionsstörung in manchen Perfusionskarten ein bestimmtes Maß überschreitet, dann ist davon auszugehen, das ist eine schwere Ischämie. Und das kommt jetzt zu den verschiedenen Parameterkarten. Man kann
ich stelle mir das dann immer so vor, wie bei einem Patienten, der reanimiert wird, hat einen Herzstillstand gehabt und die eine Minute, wo das Herz stillstand, das ist sozusagen dann deine CBF-Läsion. Und wenn reanimiert wird, dann entsteht ein gewisser Fluss, das ist sozusagen, das Gewebe wird am Leben erhalten, aber ist kritisch perfundiert und
ja, genau. Ein bisschen ist es so. Wenn das schnell genug geht, dann kann auch die CBF-Läsion sich komplett erholen, wenn das nur lange genug hält.
Und dann, also wenn jetzt wenn die Reanimation unmittelbar eingesetzt hat und erfolgreich ist, dann hast du ja im Endeffekt auch keinen hypoxischen Nierenschaden.
Ja. Ganz genau, ja. Und das ist tatsächlich ja so, dass eben der Effekt der Ischämie eigentlich ja eine Funktion ist von Schwere der Perfusionsstörung und Zeit. Und wir haben halt immer nur eine Momentaufnahme. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wie gesagt, um es mal nicht zu kompliziert zu machen, für den Alltag kann man schon sagen, es gibt zwei Typen von Perfusionsparameterkarten. Das eine sind die uns die Ausdehnung der Perfusionsstörung anzeigen. Das ist zum Beispiel die Time to Peak oder T-Max-Maps, die zeigen die Zeit bis zum Anfluten des Kontrastmittels in der T-Max nach einer gewissen rechnerischen Korrektur. Oder die Mean Transit Time, die letztlich die mittlere Gewebsdurchgangszeit des Blutes anzeigt oder des Kontrastmittels. Das sind alles Maße, die sehr schnell reduziert sind, wenn irgendwo die Perfusion gestoppt wird. Das heißt, die zeigen uns die Perfusionsstörung, das Risikogewebe, das vom Untergang bedroht ist, aber sich erholen könnte, wenn es rechtzeitig reperfundiert. Und auf der anderen Seite sind die Karten, die wir ranziehen, um letztlich ein Korrelat für den wahrscheinlich schon irreversiblen Schaden zu haben. Dann nimmt man entweder die CBF, also den zerebralen Blutfluss, oder zerebrales Blutvolumen mit einer bestimmten Schwere. Es hat sich weitgehend etabliert, weil es aus den Studien kommt, dass man sagt, zum Beispiel der relative CBF von weniger als 30% der Gegenseite. Das klingt jetzt sehr, sehr theoretisch, wenn man sich das praktisch anguckt. De facto sieht man meist einfach eine schwere CBF-Minderung. Da braucht man gar nicht viel messen, man kann es meist ganz gut sehen. Und man sieht diese Areale mit der schweren CBF oder auch CBV-Läsion sind meist deutlich kleiner als die umgebende Perfusionsminderung. Damit hat man dieses Mismatch und dieses Missverhältnis, das ist halt das, was wir als Risikogewebe adressieren und was einigermaßen gut auch das abbildet, was wir im MRT mit Perfusions-Diffusions-Mismatch sehen können.
Okay, jetzt sind wir sehr tief in die Details der technischen Möglichkeiten eingestiegen. Ist natürlich auch noch abhängig immer wieder dann auch vom Hersteller des Gerätes und von der Software, mit welchem Algorithmus der jetzt sozusagen dann die Perfusionsmessung auswertet. Auch das mit diesem Schwellenwert von 30 ist, glaube ich, dann auch nicht bei jedem Gerät irgendwie gleich.
Genau, da gibt es leider
schwer vergleichbar dann zum Teil wahrscheinlich die Daten von unterschiedlichen.
Aber da, das Zentren. Klingt ja immer sehr kompliziert, so viele Messungen, so viele Anbieter, die verschiedene Software-Algorithmen haben. Die einfache Botschaft, finde ich immer aus der Erfahrung, ist, eine schwere Perfusionsstörung sieht man einfach. Da braucht man nicht messen. Und ob jemand relevantes Mismatch hat oder nicht, muss man meist auch keine Milliliter messen. Entweder ist das ein klares Muster oder eben nicht. Ist bei den meisten Fällen so. Und damit kommt man eigentlich ganz gut durch. Natürlich gibt es immer Grenzfälle, aber man braucht in den wenigsten Fällen wirklich Milliliter ausmessen.
Ja, wir können ja mal im Detail sozusagen jetzt am Patienten versuchen, das anzuwenden. Wir haben ja hier in Hamburg unsere Arbeitsgemeinschaft gegen den Schlaganfall, die HAX, die schon seit vielen, vielen Jahren immer ein Schema entwickelt hat, was immer wieder aktualisiert wird und angepasst wird an die aktuelle Studienlage. Da ist jetzt momentan, sind drei verschiedene Zeitbereiche eingeteilt. Einmal das klassische Zeitfenster zwischen 0 und 4,5 Stunden, dann der Bereich zwischen 4,5 und 9 Stunden und dann das unbekannte Zeitfenster, der Wake-up-Stroke. Und vielleicht können wir einfach mal mit einem einfachen Fall anfangen, wenn jetzt jemand Patient kommt mit einem relativ schweren Media-Syndrom nach 2 Stunden in die Notaufnahme und hat meinetwegen eine Aphasie und eine hochgradige Hemiparese rechts. Patient, würde ich sagen, brauchen wir keinen Zeitverlust, klares Schlaganfallsyndrom, der kriegt ein CT mit einer erweiterten Bildgebung, weil wir wollen auf jeden Fall eine Rekanalisationstherapie machen. Und wir vermuten einen Großgefäßverschluss, also machen wir eine Angiografie auf jeden Fall mit. Perfusion muss man nicht zwingend machen, weil man, wenn man einen Gefäßverschluss sieht, eigentlich gleich in die ins Katheterlabor fahren kann. Aber wird in der Regel ja auch beides mitgemacht. Oder ist das nicht überall so? Also bei uns wird es in der Regel so gemacht.
Ja, also du hast völlig recht, kann ich gar nichts mehr ergänzen. Na, im Grunde ist es so, das ist genau der Fall. Schnelles Bild, schnelles CT plus CT-Angio. In der Regel kann man, wenn man im CT die Blutung ausgeschlossen hat, schon die Lyse aufziehen, während die CTA noch läuft.
Genau.
Und während die CTA dann kurz angeschaut wird, gibt man schon den Bolus der Lyse. Eine Perfusion muss man in dem Fall einfach nicht machen. Wenn er einen Gefäßverschluss hat, geht er sofort in die Angio. In aller Regel ist das ein Patient, bevor die Perfusionsparameter berechnet sind, ist er schon am Weg in die Angio. Das heißt,
macht ihr bei solchen Patienten keine Perfusion?
Wir machen tatsächlich eine Perfusion, aber eher so ein bisschen aus organisatorischen Gründen und weil wir doch immer wieder auch noch in anderem Kontext Patienten in Studien für akute Therapien einschließen, wo dann eine Perfusion manchmal für den Studieneinschluss eine Rolle spielt. Wir haben es vor allem gemacht, damit wir vermeiden, dass man bei jedem Patient individuell diskutieren muss, was wir denn machen. Und die Erfahrung war, es gab immer wieder mal 10 Minuten Diskussionszeitverlust mit den Neuroradiologen gemeinsam. Ist der jetzt im Zeitfenster oder nicht? Und welche Untersuchungen machen wir, sodass wir gesagt haben, jeder akute Schlaganfall, wo wir Analyse denken, kriegt CT, CT-Perfusion und CTA, wenn er keine MRT bekommt. Aber man braucht es tatsächlich nicht. Und es wird, ist meine Erfahrung, in den meisten Kliniken in solchen Fällen nicht unbedingt gemacht.
Okay.
Aber es hilft eben, wenn man einfache Algorithmen hat, auch für die Diagnostik, um keine Zeit zu verlieren. Das ist letztlich der Grund.
Ja, ja. Man sieht ja auch hin und wieder doch auch irgendwie überraschende Befunde in der Perfusion, die man so nicht erwartet hat. Ja, sei es, dass irgendwie doch relativ scheinbar extrem gute Kollateralen bestehen und man jetzt ein rein perfusionsgestelltes Areal hat ohne Kern oder doch schon relativ großen Kern bei unauffälligen Nativ-CT.
Die Frage ist dann, welche Konsequenzen zieht man in so einem Fall?
Richtig, wahrscheinlich keine, genau, wenn man schon auf dem Track ist.
Es ist ja meist so, je mehr Diagnostik man macht, desto mehr Probleme macht man sich, aber man versteht am Ende die Situation des Patienten auch besser. Deshalb bin ich absoluter Fan davon, wenn man das machen kann, ja, aber es sollte auf keinen Fall in diesem Setting im Zeitfenster die Therapieentscheidung verzögern. Ich glaube, das ist die Kernbotschaft.
Richtig, genau. Also nach dem Nativ-CT-Lysebolus.
Und vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, vielleicht etwas neben dem Haupttrack, weil das immer wieder kommt. Kreatinin ist überhaupt kein Grund, sich zu sorgen bei einem akuten Schlaganfall um Kontrastmittel bei CTA oder CT-Perfusion. Das ist eine vital bedrohliche Situation. Im Zweifelsfall kann man Patienten dialysieren, weil es gerade in kleineren Häusern immer wieder von radiologischer Seite aus so Zurückhaltung gibt. Erstmal auf die Krea-Werte warten, bevor man eine CTA macht. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Nonsens. Ja. Muss man ganz klar sofort gegenhalten. Würde man niemals tun.
Absolut. Das gleiche gilt ja auch für eine Schilddrüsenerkrankung. Okay, und zweites Beispiel wäre jetzt der Patient, der vielleicht nach 6 Stunden kommt, gleicher Fall, schweres Mediasyndrom, kommt nach 6 Stunden. Was würdest du machen? Würdest du primär ein MRT machen, primär Perfusion, CT?
Also in dem Fall, letztlich kann man MRT und CT, denke ich, gleichwertig machen. Ich würde es davon abhängig machen, was der etabliertere und besser und schneller verfügbare Weg ist in der Klinik, in der ich gerade bin. Bei einem schwer betroffenen Patienten, wo wir klinisch ja von einem größeren Gefäßverschluss ausgehen, wird uns das CT diesen ja zeigen. Insofern ist ein CT völlig in Ordnung. Wir brauchen in dem Fall allerdings erweiterte Bildgebung, damit wir die IV-Lyse indizieren können. Denn wenn wir in diesem Fall nur Nativ-CT machen, haben wir keine Evidenz, den Patienten IV zu lysieren. Und die IV-Lyse kann ja trotzdem Benefit für ihn haben nach der Extend-Studie. Insofern würde ich in dem Fall eine CT-Perfusion machen. Wenn er dort ein Mismatch zeigt zwischen zum Beispiel der T-Max-Läsion und einem kleinen CBF-CBV-Läsionsareal, würde ich den Patienten IV lysieren und bei einem sichtbaren zugänglichen Gefäßverschluss auch dann sofort unterlaufender Lyse in die Angio schicken.
Wenn das jetzt 9 Stunden wären, wäre das ja quasi formal auch noch gerade so im Rahmen der Extend-Studie. Aber zugelassen ist es prinzipiell nicht, sondern es dann gilt trotzdem als individueller Heilversuch, oder?
Na, zugelassen ist es auch nicht bis 6 Stunden.
Genau.
Also zugelassen ist die IV-Lyse bis 4,5 Stunden. Alles darüber hinaus ist letztlich jenseits der Zulassung, aber durch Evidenz belegt, durch inzwischen eben Klasse 1 Evidenz belegt, weil es eben durch individuelle Studien und eine Meta-Analyse aus Studien nachgewiesen wurde, der Nutzen. Und es ist euch durch Empfehlungen im Prinzip der großen nationalen, internationalen Leitlinien ja, gedeckt, also die ESO-Leitlinie, also die Europäische Schlaganfallorganisation, die American Heart Association, der Guidelines, genauso wie die DGN-Leitlinie empfehlen. Also ich glaube, da ist man schon auf sehr sicherem Terrain, ohne dass man den Patienten individuell aufklären und unterschreiben lassen muss.
Ja. Also nochmal zusammenfassend, wenn jetzt der Patient in diesem erweiterten 4,5 bis 9 Stunden Zeitfenster ist, ist eine Thrombolyse mit Nachweis des Mismatches, sei es mittels CT oder MRT, möglich.
Ganz genau. Und genauso ist auch eine Thrombektomie möglich im erweiterten Zeitfenster. Da gibt es ja sogar in den ersten Studien, die ESCAPE-Studie hat ja bis 12 Stunden Patienten eingeschlossen, nur mit einer CT-Basierung ohne Perfusion, wobei da sehr wenige Patienten im späten Zeitfenster waren. Aber Dawn und die Fuse 3 haben bis 16 oder 24 Stunden nach Symptombeginn Patienten eingeschlossen. Wichtig ist, glaube ich schon, wir müssen immer mitdenken, wir haben zwei effektive Reperfusionstherapien, IV-Lyse und Thrombektomie. Wir müssen in jedem Einzelfall, jedem Patienten abklopfen, ob jede dieser Therapien in Frage kommt und im Zweifelsfall sie zusammen anwenden, wenn es passt.
Ja. Ja, dann letztlich der dritte Pfad auf unserem Schema ist dann das unbekannte Zeitfenster. Da gibt es ja natürlich auch gewisse Überlappungen jetzt, weil das erweiterte Lysezeitfenster mit den 9 Stunden ja relativ groß ist. Kommt ja häufig vor, dass jemand, wenn er um 8 Uhr aufwacht und um 12 ins Bett gegangen ist, formal ja noch innerhalb dieser 9 Stunden ist. Aber letztlich unklares Zeitfenster. Da kann man sich dann auch überlegen, ob man, wenn man einen schwerst betroffenen Patienten hat, dann doch die CT-Angio-Perfusion macht, wenn man eigentlich denkt, vielleicht ist er innerhalb dieser 9 Stunden. Und sonst natürlich das MRT mit DVI-Flair-Mismatch.
Genau, letztendlich gilt eigentlich das Gleiche wie fürs späte Zeitfenster, was die CT-Bildgebung angeht. Extend, die IV-Lysestudie, hat ja auch unbekanntes Zeitfenster eingeschlossen. Die Mehrzahl der Patienten waren im unbekannten Zeitfenster. Also der Anteil der Patienten, die wirklich spät kommen mit relevantem Mismatch, ist einfach klein. Das heißt, es geht meist um Leute, die mit einem unbekannten späten Zeitfenster kommen. Man kann genauso dort Patienten nach Perfusionsbildgebungskriterien sowohl für die IV-Lyse als auch für die Thrombektomie auswählen. Man kann das auch nach MR-Kriterien machen. Und der Unterschied zwischen dem DVI-Flair-Mismatch ist, dass es eben kein relevantes Perfusionsdefizit fordert, was ja immer schon zumindest eine gewisse Größe des Schlaganfalls verlangt, wenn wir ein gewisses Mismatch sehen. Das heißt, und also die Patientinnen, die wir in Wake-up eingeschossen haben, unterschieden sich ja auch schon insofern, als es doch viele mit leichteren oder mittelschweren Schlaganfällen waren im Vergleich zu den eher schwer betroffenen Patienten in den Thrombektomie-Studien natürlich. Das heißt, hier würde ich pragmatisch das so sehen, schwer betroffenen Patienten, da ist man immer mit der CT-Bildgebung ganz gut beraten, weil einen schweren, großen Gefäßverschluss und Schlaganfall sieht man auch dort. Bei jemandem, der eher weniger schwer betroffen ist, da gibt einem das MRT dann doch Zusatzinformationen, denn eine Lakune, einen kleinen oder Hirnstamminfarkt oder einen kleinen kortikalen Infarkt, den sehen wir halt im CT nicht. Da werden wir nie ein Mismatch sehen und den werden wir dann nach CT-Kriterien nicht lysieren können, während das MRT uns diese Möglichkeit geben kann.
Okay, ja, vielen Dank. Das ist ein Thema, da kann man ewig weiter drüber reden. Wir wollten noch ein Thema ansprechen, zum einen, weil das damit reinspielt, auch Thrombektomie und auch das Zeitfenster so ein bisschen. Jetzt die Netzwerke der Schlaganfallversorgung. Hier in Hamburg gibt es jetzt mittlerweile 2 neurovaskuläre Netzwerke. Willst du einmal kurz so ein bisschen so den Ablauf dieses Netzwerks erläutern?
Ja, gerne. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja gesehen, dass gerade mit der Verbreitung der Thrombektomie es extrem wichtig ist, dass die Schlaganfallversorgung vernetzt über Krankenhäuser stattfindet. Denn nicht jedes Krankenhaus hat eine rund um die Uhr aktive, verfügbare interventionelle Neuroradiologie. Das wird niemals möglich sein, einfach aufgrund der Fallzahlen und der Flächenstruktur. Und insofern ist es wichtig, wenn wir allen Menschen flächendeckend eine State-of-the-Art-Schlaganfallversorgung anbieten wollen, dass alle Krankenhäuser sich zusammentun und vernetzen. Das heißt, ein kleineres Krankenhaus, das eben nicht interventionelle Neuroradiologen zur Verfügung hat, braucht ein Partner, größeres Krankenhaus, wo es dann Patienten nach einer effektiven Erstbehandlung oder Akutbehandlung weiterschicken kann. Und das ist sozusagen der Haupt-Use-Case für die Netzwerke, sind natürlich die Akutversorgung mit Lyse und Thrombektomie, aber es betrifft aber auch andere Patienten, Blutungspatienten, die zur OP verlegt werden, Patienten mit einer Subarachnoidalblutung, auch in der Sekundärverlegung, zum Beispiel von Patienten, wo es um eine Karotisoperation oder sowas geht. Und die Idee ist eben, dass man in einem Netzwerk von Kliniken, wo es ein großes Zentrum gibt, das letztlich alles anbietet über Neurochirurgie, interventionelle Neuroradiologie und Satellitenkliniken im Umkreis in räumlicher Nähe, auch wo Verlegung sinnvoll möglich ist, dass man flächendeckend jedem in diesem Bereich an Schlaganfall erleidenden Menschen die beste Therapie anbieten kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Konzept und hat sich auch gezeigt, wie effektiv das funktioniert. Denn der Vorteil ist natürlich, dass Patienten ein Krankenhaus näher vor Ort haben, damit schneller die akute, effektive Behandlung der EV-Lyse zum Beispiel bekommen können, als wenn sie direkt immer in das etwas weiter entfernte große Krankenhaus fahren müssten, das alles verfügbar hat.
Da fallen jetzt ja ziemlich viele Begriffe sozusagen, dieses Drip and Ship, Drip and Drive, Mothership-Konzept und so weiter. Also man kann das ja eigentlich alles subsumieren unter, es gibt ein Krankenhaus, was alles vorhält sozusagen an Katheter, interventioneller Technik, Neurochirurgie. Mhm. Und es gibt Satellitenkrankenhäuser, die Stroke-Units haben, die sozusagen auch Thrombolysebehandlungen machen, die auch zum Teil vor Ort Thrombektomien machen, aber letztlich mit der Möglichkeit, Patienten zu verlegen an ein primäres Zentrum. Bei uns hat sich jetzt zum Beispiel dieses Konzept ja etabliert, dass der Neuroradiologe zu uns kommt, die Thrombektomie im Haus macht und damit im Vergleich zu dem Konzept, wie es früher war, dieses Drip-and-Ship-Konzept, dass man den Patienten verlegt hat in die Uniklinik und dort dann erst die Katheterintervention erfolgt hat, das ist natürlich ein deutlicher Zeitverlust. Ich glaube, da ist zum Teil bis zu einer Stunde allein draufgegangen, um letztes Mal die Symptom-to-Groin-Zeit war da bestimmt eine Stunde länger dadurch und das ist ja eigentlich kaum Zeitverlust, weil die Vorbereitung der Angio dauert ungefähr das Gleiche, wie was der Radiologe braucht, hierher zu kommen.
Ja, absolut. Das ist genau, wie du sagst, die Realität ist halt viel vielfältiger und bunter als dieses einfache Schema eines Zentrums mit Satellitenkliniken. Und das ist ja auch ganz gut. Und da muss man auch ganz vorsichtig sein, denn viele von diesen Strukturen sind natürlich regional besonders. Es gibt ja auch Netzwerke, wo es 2, 3, 4 große Kliniken gibt, die Thrombektomien rund um die Uhr anbieten können. Mhm. Und wichtig ist eben, dass man individuell nach den regionalen Gegebenheiten die bestmögliche Versorgung hat. Und der einfache Weg ist natürlich der Mothership-Approach, ist Patienten, die direkt ins große Zentrum kommen. Dann gibt es Drip and Ship, wie du gesagt hast, der Klassiker, IV-Lyse extern, dann Ship ins große Zentrum. Und der entscheidende Gewinn des Flying Doctors oder Drip and Drive oder wie man es nennen mag, ist, dass eben der Interventionalist alleine schnell irgendwo hinfährt und kein schwer kranker Patient, der Arzt begleitet, vielleicht Notarzt begleitet oder einfach so mit dem Rettungsdienst irgendwo hin verschifft werden muss. Und es gibt ja da auch weltweit ganz kreative Lösungen. In New York zum Beispiel ist der Flying Doctor mit der U-Bahn unterwegs, weil das einfach der schnellste Weg ist. Ich habe letztens mal einen Bericht gesehen, ich glaube in Mumbai war das, in Indien, wo er mit so einem kleinen Mofa unterwegs ist, weil das der schnellste Weg ist, durch den Verkehr zu kommen. In Bayern gibt es das Konzept, wo die wirklich mit dem Heli irgendwo hinfliegen, weil es halt einfach flächenmäßig besser zu erreichen ist. Wichtig ist immer die Frage, wie kriegt man den Patienten, den Interventionalisten und
zusammen
den Angiografieort noch zusammen. Und da muss man halt je nach Gegebenheit gucken, was ist da der effektivste Weg.
Ich glaube, wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten mit der Zeit. Vielleicht noch einmal so zum Abschluss. Wie würde so deine ideale Ablauforganisation aussehen? Da gab es ja auch auf der DGN einige Vorträge zu, von Prähospitalbehandlung mit Stroke-Mobil bis hin zu Patient wird quasi direkt in die Angio eingeliefert. Das lässt sich natürlich nicht überall gleich realisieren, aber was wäre so der perfekte Ablauf der Schlaganfallbehandlung, wenn man sich es in einer idealen Welt aussuchen dürfte?
Ich glaube, das ist gar keine einfache Antwort, weil es ist immer so ein bisschen Trade-off zwischen verschiedenen Dingen, zwischen Tempo und auch Qualität der Diagnostik. Natürlich wäre es toll, wenn wir ein MRT rund um die Uhr vor Ort verfügbar hätten, das tragbar ist und wir fahren zum Patienten und lysieren ihn und machen mit einem mobilen Neurointerventionalisten in der Wohnung noch die Thrombektomie. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Deshalb ist, wie schon gesagt, der entscheidende Weg ist, wie schnell haben wir die entscheidende Therapie am Patienten und oder den Patienten am Ort, wo er die Therapie erhält. Ich glaube, das Konzept der mobilen Stroke Units, was ja ein schwieriger Begriff ist, weil es sind ja keine vollen Stroke Units, aber des CTs,
Stroke-Mobil.
des Stroke-Mobils, des Demo oder wie auch immer, das kann schon in gewissen Settings hilfreich sein. Ich glaube, in dem deutschen Ballungsraum ist das, also für Hamburg zum Beispiel, nicht unbedingt ein Riesengewinn, weil man so schnell in dem nächsten geeigneten Krankenhaus ist und der Aufwand ist natürlich erheblich. Mhm. Hat aber klare nachgewiesene Vorteile, wie die Berliner ja gezeigt haben. Wichtig ist, glaube ich, dass alle beteiligten Krankenhäuser entsprechend aufgestellt sind, Schlaganfallpatienten zu versorgen mit entsprechender Bildgebung rund um die Uhr. Das ist ein Punkt, wo, glaube ich, in manchen Bereichen im Moment noch dran gearbeitet werden muss, auch in Deutschland, dass eine CT-Perfusion rund um die Uhr überall verfügbar ist, was gar nicht an den Geräten, sondern an den TAs scheitert. Das scheint ein großer Engpass zu sein, vielfach. Und dass die Kliniken so gut vernetzt sind, dass auch die Transporte glatt und schnell verlaufen. Das ist nach wie vor praktisch ein Riesenproblem, gerade in den Landkreisen, wo Notärzte mitfahren und wo es zu extremen Verzögerungen teilweise kommt. Da müssen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen dran arbeiten und den Druck erhöhen. Hm. Und ein ganz wichtiger Punkt wäre, wenn ein Informationsaustausch über Vorerkrankungen, Patienteninformationen, wenn das effektiv schon vorher stattfindet, über Klinikenträger, Rettungsdienst hinweg. Ich glaube, das würde vielfach die Arbeit auch erleichtern. Hm. Das ist natürlich durch Datenschutzthemen zumindest erschwert und auch durch letztlich IT-Themen der Anbindung und Vernetzung zwischen den Krankenhäusern. Hm.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, damit machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Wir könnten noch ewig weiterreden über auch spannende Fälle. Ich glaube, da kann man nochmal einen gesonderten Podcast drüber machen, über Fälle, aus denen man gelernt hat in der Schlaganfallbehandlung, auch mit Thrombektomie und seltenen Erfolgen oder Komplikationen, die dabei auftreten können. Ja, würde mich freuen, wenn wir da vielleicht nochmal was machen würden, aber jetzt erstmal herzlichen Dank. Ich glaube, du hast zu tun.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Natürlich haben wir tatsächlich längst nicht alles geschafft, was wir eigentlich besprechen wollten. Wir müssen unbedingt eine zweite Runde machen, glaube ich.
Ne? Ja, sehr gerne.
Bis dahin.
Alles klar. Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Neurologie-Podcast. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zum Thema haben oder auch allgemeine Anregungen zum Podcast, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben unter podcast@dgn.org.